Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute ist der Tag der Entscheidung. Die Wahllokale sind geöffnet, die Bundestagswahl läuft. Deshalb ist Parteipolitik heute bei uns tabu. Wir sind absolut neutral und dennoch mittendrin im Deutschen Bundestag. Denn unser Gast ist sozusagen die Neutralität in Person, der Protokollchef des Deutschen Bundestages. Herzlich willkommen, Enrico Brissa.
Guten Tag.
Um das erste Missverständnis mal auszuräumen, können Sie Steno?
Nein, ich bin... Gute Frage.
Also Sie sind nicht der Chef der Protokollanten, die da immer alles mit der Hand mitschreiben.
Wir haben einen hochqualifizierten stenografischen Dienst und mit dem habe ich aber tatsächlich nichts zu tun, außer dass ich die stenografischen Berichte gerne lese.
Aber trotzdem, wozu sind diese Protokollanten eigentlich da, die da alles mit der Hand mitschreiben? Es wirkt so aus der Zeit gefallen, es wird doch eh alles mitgeschnitten.
Nein, das ist, glaube ich, nicht aus der Zeit gefallen. Es geht um jedes Wort und in großer Geschwindigkeit. Und das ist eine eigene Kunst, die ich bewundere.
Sie sind nicht der Chef der Protokollanten, sondern sozusagen eher sowas wie der Zeremonienmeister des Deutschen Bundestages?
Das Protokoll beim Deutschen Bundestag hat zwei Zuständigkeiten. Das eine ist, wir sind zuständig für die internationalen Kontakte des Bundestagspräsidenten und des Präsidiums. Und das andere ist, dass wir das Protokoll im klassischen Sinne, im Sinne von zeremoniell verantworten. Das bedeutet gesamtparlamentarische Veranstaltungen, Gedenktage, Staatsakte im Deutschen Bundestag mit Wirkung an gesamtstaatlichen Veranstaltungen, die andere machen. Also zum Beispiel Staatsakte außerhalb des Deutschen Bundestages, gesellschaftliche Ereignisse, Empfänger. Das ist das, was man ein bisschen gemeinhin mit dem roten Teppich gleichsetzt, obwohl der Deutsche Bundestag keinen roten Teppich vor dem Reichstagsgebäude liegen hat.
Damit hat Enrico Brissa natürlich einen sehr guten Einblick in den deutschen Politikbetrieb. Er war auch schon Protokollchef von zwei Bundespräsidenten, darüber reden wir zuerst. Aber der eigentliche Grund für die Einladung sind die Bücher, die er schreibt. Zum Beispiel das neue über unsere Nationalflagge und warum die uns wichtig sein sollte.
HR1, genau meins.
Dieser Mann hier hat seinen Job immer dann gut gemacht, wenn niemand merkt, dass es ihn gibt. Der Protokollchef ist vor allem für den Bundespräsidenten ein sehr wichtiger Mitarbeiter, denn der muss sich natürlich bei vielen Staatsbesuchen immer darauf verlassen können, dass alles formal korrekt abläuft und niemand sich auf den Schlips getreten fühlt. Diese Aufgabe hatte Enrico Brissa bei den Bundespräsidenten Wulff und Gauck. Was sind so die typischen Dinge, die der Protokollchef vor einem Staatsbesuch bedenken muss?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das sind also so viele Dinge und es sind im Übrigen auch so viele Kolleginnen und Kollegen aus ganz verschiedenen Häusern und Behörden damit befasst, einen schönen großen Staatsbesuch vorzubereiten. Ich möchte mal so sagen, bei allen Ereignissen des Protokolls geht es erstmal darum, dass man Form und Inhalt nicht trennen kann. Das heißt, man sollte sich von der ersten Planungsstufe an genau überlegen, was möchte man erreichen und wie möchte man es erreichen. Und da sind eben kleine Details entscheidend. Und viele haben ja zuletzt auch so eine kleine Havarie erlebt, als die Kommissionspräsidentin und der Präsident des Rates in der Türkei auf unterschiedliche Sitzmöbel gesetzt wurden. Da sieht man, dass kleine Details plötzlich ganz wichtig sein können und dass man eben besser daran tut, alles rechtzeitig abzusprechen und konsensual vorzubereiten.
Also Ihnen wäre das nicht passiert. Sie hätten vorher gefragt, wo sitzt denn meine Chefin oder mein Präsident drauf?
Ich hoffe das doch sehr.
Was müssen Sie noch an so Kleinigkeiten prüfen vorher, die man so als Laie gar nicht so im Kopf hat?
Das hängt natürlich immer vom Programm ab. Also was möchte ich erreichen, bedeutet, welche Inhalte möchte ich transportieren, welche politischen Inhalte, wie möchte sich ein Land präsentieren, wirtschaftlich oder Bezüge zur Geschichte, kulturell, bis hin zur Kulinarik, was soll es zu essen geben, was soll es zu trinken geben. Das sind eben alles Facetten, die man zu einem stimmigen Bild kombinieren muss.
Selbst die Pfennigabsätze mancher Damen können ein Problem werden beim Staatsbesuch?
Ja, ist in der Tat schon passiert, dass ein hochrangiger Gast gefallen ist beim Abschreiten der militärischen Ehren. Insbesondere gibt es ja im Außenbereich auch Bereiche, die nicht so geeignet sind für Stiletto-Absätze. Und dann geht es eben darum, dass man einfach verhindert, dass es wirklich zum Fall kommt.
Das heißt, Sie fragen tatsächlich die Kollegen vom anderen Protokoll, was trägt denn diese Dame für Schuhe? Und
Nein.
Müssen wir dann einen anderen Teppich hinlegen?
Man muss ja auch Maß halten. Und die Frage, welche Schuhe getragen werden, das macht man etwas eleganter, indem man im Programm erwähnt oder in den Vorbesprechungen erwähnt, wie viele Meter auf welchem Grund zurückgelegt werden müssen, damit dann jeder zu seinen eigenen Schlüssen kommt.
Gab es Situationen, wo Sie als Protokollchef den Angstschweiß auf der Stirn hatten, weil Sie dachten, jetzt geht was schief?
Das würde ich nicht sagen. Angstschweiß glaube ich tatsächlich nicht. Man muss so eine die Wachsamkeit fördernde Erregung haben, ohne tatsächlich erregt zu sein. Sonst ist man ja die ganze Zeit in einem negativen Zustand, einem gestressten Zustand. Man muss gut vorbereiten und irgendwann aber auch dann erkennen, jetzt ist genug vorbereitet. Jetzt muss man kurz rausgehen inhaltlich und sich auf die Durchführung konzentrieren, damit man wach ist währenddessen.
Als Harpe Kerkeling als Königin Beatrixe vorfuhr und mal eben schön lecker essen gehen wollte, waren Sie noch nicht verantwortlich, vermute ich. Das ist so ein Super-GAU wahrscheinlich fürs Protokoll.
Nee, so alt bin ich jetzt auch nicht. Also wenn Sie sich den Film ansehen, ja, dann sehen Sie ja, dass das Setting vor Schloss Bellevue schon ein ganz anderes war.
Genau.
Nein, da war ich nicht im Amt, aber ich glaube, dass das für die Kolleginnen und Kollegen, die damals im Amt waren, nicht unbedingt so lustig war, wie ich es heute vielleicht selbst empfinden würde.
Viele denken, so ein Protokoll, das macht Besuche nur steif und langweilig. Wenn es lockerer wäre, würden sich die Gäste wohler fühlen. Sie sagen, Protokoll ist nicht nur wichtig, sondern es ist ein Teil von Politik.
Natürlich ist Protokoll ein Teil von Politik. Protokoll ist im Übrigen auch ein Teil des Privatlebens. Abgestuft, ja, eine familiäre Zusammenkunft unterscheidet sich graduell schon noch von einem Staatsbankett, aber Protokoll ist eigentlich überall drin. Und ich würde auch gar keinen Widerspruch zwischen Protokoll und locker sehen. Also der Eindruck, dass Protokoll immer verbissen und restriktiv und bevormundend sei, das kann ich eigentlich so nicht teilen. Im Gegenteil, meinem Eindruck nach wird immer mehr Menschen klar, durch die Globalisierung, durch die Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt, wie wichtig eine so sorgfältige Vorbereitung ist, weil Kleinigkeiten ruckzuck heute weltweit Aufmerksamkeit finden können und die muss nicht immer die erwünschte sein.
Enrico Brissa über seine Arbeit als Protokollchef. Der Name Enrico Brissa legt die Vermutung schon nahe, klingt italienisch und genauso ist es auch. Der Vater Italiener, die Mutter Deutsche, er hat an der Universität in Heidelberg gearbeitet und sie war Konferenzdolmetscherin. Das Klischee sagt ja so, Italiener sind viel lockerer als Deutsche. Auf Ihre Familie scheint das weniger zuzutreffen. Worauf mussten Sie so achten bei Etikette?
In diesem Fall ist es, glaube ich, auch weniger mein Vater, Sie spielen ja auf die italienische Familie an. Und da sind die klassischen Dinge, die auch in meinem Buch vorkommen, wie Vorstellung, Verhalten bei Tisch, Begrüßungsformeln. Und all das war doch sehr viel konservativer als in der Bundesrepublik der 70er und 80er Jahre. Das, glaube ich, kann man guten Gewissens auch ein bisschen verallgemeinern.
Also Sie mussten sich nicht nur die Namen Ihrer Tanten genau merken, sondern auch die Spitznamen und mit wer man jetzt wie umgeht, oder?
Und genau, ab wann man dem Großonkel die Hand reicht und nicht mehr die kindliche Umarmung angemessen ist und all dies.
Später haben Sie dann Ihre Mutter oft zu großen Kongressen begleitet, wo sie gedolmetscht hat. Ich denke mal, für die meisten Kinder ist das sterbenslangweilig. Für Sie nicht?
Das würde ich gar nicht so sagen. Also Konferenzen haben ihren eigenen Charme. Heute noch, und ich habe es sehr genossen, auch mit meinem Bruder, wenn wir irgendwo bei den Vereinten Nationen eine eigene Kabine hatten und dann einfach auch mal die Fremdsprachen anhören konnten, indem wir mit den Kopfhörern die verschiedenen Kanäle ausprobiert haben oder der Park, das Ballet der Vereinten Nationen in Genf. Und man merkt eben die Unterschiedlichkeit, die die Welt bietet und die mich fasziniert.
Kann man sagen, dass durch diese Ausflüge auf diese UNO-Konferenzen und Ähnliches schon als Kind Ihr Interesse an der diplomatischen Welt ein bisschen geweckt wurde?
Mag sein.
Okay, und was genau hat Sie daran fasziniert?
Als Kind wird mir der politische Kontext natürlich noch nicht so bewusst geworden sein, aber jedenfalls seitdem ich politisch und historisch bewusst denke, ist es für mich als Deutscher nach wie vor auch wichtig, dass wir die richtigen Lehren aus der Geschichte ziehen und dass sich so etwas wie der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg, der Holocaust nie wieder wiederholen darf. Und ich meine jetzt nicht nur, dass wir solche wichtigen Gedenktage wie den Auschwitz-Befreiungstag protokollarisch ausgestalten, sondern tatsächlich im politischen Sinne ist das für mich eine ganz wichtige Motivation, wie wir mit neuen Phänomenen des Radikalismus, des Extremismus umgehen können.
Und darüber reden wir gleich noch ausführlich. Enrico Brissa in hr1.
hr1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Enrico Brissa, Autor und Jurist, Protokollchef des Deutschen Bundestages. Am Tag der Bundestagswahl könnten wir jetzt eigentlich auch unsere Nationalhymne spielen. Das würde unseren Gast freuen. Dann würden aber wahrscheinlich viele Leute denken, es fängt jetzt gleich ein Fußball-Länderspiel an. Stattdessen spielen wir für Sie sozusagen die Nationalhymne der Berliner. Dauert auch nur eine Minute. Warum wünschen Sie sich diesen alten Operettenschlager?
Das gehört für mich zum musikalischen Kalender dazu in Berlin. Wenn die Berliner in die Waldbühne gehen, ist es Sommer. Meistens regnet es nicht, manchmal regnet es dafür doppelt so viel. Und dann gehört die Berliner Luft von Paul Linke einfach dazu. Das ist ein Stück, ja, ich würde mal sagen, wenn man eine Berliner Identität sucht oder konstruieren möchte, gehört das jenseits des Charakters einer Nationalhymne schon auch für mich dazu.
Und es gefällt sowohl dem Kleinkind als auch dem Rentner. Ne? Das ist irgendwie in Berlin, das gefällt allen. Ne?
Das ist mitreißend.
Aus dem Jahr 1904, geschrieben von Paul Linke, die Berliner Luft, Luft, Luft.
Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. So mit ihrem holden Duft, Duft, Duft. Wunder selten, was für Puff, Puff, Puff in der Luft.
Flagge zeigen, warum wir gerade jetzt Schwarz-Rot-Gold brauchen, so lautet der Titel des neuen Buches von Enrico Brissa. Und das beginnt mit einem Selbstversuch. Was genau haben Sie gemacht?
Ich muss vielleicht nochmal zurückgehen in die Zeit der Ausschreitungen von Chemnitz, die doch ja weltweite Aufmerksamkeit gefunden haben, so schrecklich sie waren, krasse, fremdenfeindliche und auch antisemitische Hassbekundungen und auch Gewalttaten. Und das hat mich und viele andere in meiner Familie und im Freundeskreis doch ziemlich nachdrücklich beeindruckt und nachts davon geträumt. Und ich habe mir das ehrlich gesagt in den Jahren zuvor nicht vorstellen können, dass das wieder möglich ist. Es gab sogar ein großes Konzert, Wir sind mehr Konzert in Chemnitz, um ein Gegenzeichen zu setzen gegen diese Ausschreitungen. Und da war ein Freund von mir mit seiner Tochter und der berichtete, ja, keine einzige schwarz-rot-goldene Flagge, dafür überall nur Smartphones und zu Händen geformte Herzen. Und es hat wohl auch ein Musiker gesagt, 60.000 Leute hier und keine einzige Deutschlandflagge, wie cool ist das denn? Und wir dachten, nee, das ist genau falsch rum, dass wir sozusagen die Staatssymbole, insbesondere unsere Bundesflagge, nicht genügend nutzen und sie so ein bisschen überlassen denjenigen, die als Rechtsextremisten zum Beispiel bei Pegida-Demonstrationen und anderen solchen Protestformen sich ständig mit Schwarz-Rot-Gold umgeben und das auch sehr geschickt in den Social Media posten und dadurch doch eine Verzerrung eintritt in den letzten Jahren. Und das war so ein bisschen die Geschichte, warum wir dann gesagt haben, wir gehen zu Hashtag Unteilbar in Berlin, zu dieser großen Demonstration, ich glaube mit 240.000 Leuten und zeigen Flagge in Form von unserer Bundesflagge und der Europaflagge. Das war dann aber ein mehrstündiger Spießrutenlauf, der doch gekennzeichnet war von einerseits der Tatsache, dass viele Leute überhaupt gar nichts mit der Symbolik anfangen konnten und dachten, was machen diese Leute, diese Pegida-Leute hier, was wollen die? Und in diesem Kontext wurde auch unsere Flagge völlig falsch historisch eingeordnet. Das ist doch die Flagge des Holocaust, das ist doch eine Nazi-Flagge und so weiter. Also von erwachsenen Mitdemonstranten, dass wir dachten, das kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt so weit zurückfallen hinter 2006. Und auf der anderen Seite gab es tatsächlich auch einen kleinen Gewaltausbruch und Hassbekundungen uns gegenüber.
Aber irgendwas ist in den letzten Jahren dann passiert, dass plötzlich dieses nationale Symbol als rechtsextrem gilt. Wie können Sie das erklären?
Im Juli werden wir Fußball-Weltmeister und im Oktober beginnen die Pegida-Demonstrationen. Und ab dann beginnt eine, wie ich glaube, deutliche Umdeutung, oder es ist in Tautologie eine starke Umdeutung unserer Nationalsymbole, weil in den Social-Media-Inhalten die Pegida-Aktivisten und andere einen überproportionalen Einfluss auf die politischen Social-Media-Inhalte haben.
Warum finden Sie es wichtig, dass wir diese schwarz-rot-goldene Flagge nicht Extremisten überlassen?
weil wir keine andere haben. Und meine These ist, jedes Gemeinwesen und vor allem auch jeder Staat braucht eine symbolische Form der Kommunikation. Das Oberthema des Buches ist eigentlich, dass wir uns klarer machen sollten, wie wichtig Emotionen auch im politischen, auch und gerade im politischen sind. Emotionen sind auch für den Staat unverzichtbar. Es ist nicht so, dass ein Staat rein rational funktionieren könnte. Darum geht es eigentlich. Wir müssen uns klarer bewusst machen, wie stabilisierend und gleichzeitig aber auch destabilisierend Emotionen im politischen Kontext sind. Und da gehören die Staatssymbole dazu. Es ist gar nicht so einfach, einem Nicht-Juristen zu erklären, was eigentlich genau unsere freiheitliche demokratische Grundordnung ist. Es ist viel einfacher, in manchen Fällen, dass man dann Schwarz-Rot-Gold zeigt als Symbol dieser freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Und darum geht es mir.
Flagge zeigen, warum wir gerade jetzt Schwarz-Rot-Gold brauchen. Und gleich können Sie mit etwas Glück ein handsigniertes Exemplar gewinnen. Die schwarz-rot-goldene Flagge ist unserem Gast sehr wichtig. Enrico Brisse hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Manche fragen sich denn überhaupt, brauchen wir denn überhaupt noch solche nationalen Symbole? Ist das nicht alles von gestern?
Im Gegenteil. Ich glaube, dass man heute sagen kann, dass wir weltweit in einem Streit um politische Symbole, um die Deutungshoheit über politische Symbole, um Symbole der Nation sind. Das wird auch um Geschichte gestritten. Und denken Sie nur an das Kapitol und die Vorkommnisse im Kapitol in Washington. Es genügt, dass Sie sich heute als Trapper verkleiden mit der Südstaatenflagge und Sie sind schon eine global wirksame Marke, in diesem Fall etwas Negatives. Und wir dürfen die Symbole unseres freiheitlichen Staates nicht den Feinden der Freiheit überlassen. Wir sollten einsehen, dass gerade auch unser demokratischer Staat, der ja auf Zustimmung angelegt ist, ein emotionales Band zwischen Staatsbürgern und Staat braucht. Und das kann man durch Symbole zum Ausdruck bringen.
Also was wäre jetzt, wenn wir die Nationalflagge dauerhaft Rechtsextremisten überlassen würden?
Symbole vertragen keine Doppeldeutigkeit. Das bedeutet, dass es entweder das Symbol von Extremisten wäre oder unser Symbol. Und soweit sind wir. Wir sind natürlich noch längst nicht so weit, dass wir das Symbol verloren hätten. Ich will nur aufzeigen, dass das ein Szenario ist und dass wir dem etwas entgegensetzen müssen. Jeder Nationalstaat hat eigene Symbole. Und das können Staatssymbole sein, wie die Flagge, die verschiedenen Adler, die wir haben, wie unsere Nationalhymne. Der Tag der Deutschen Einheit ist ein solches Symbol. Und mir fällt eben auf, dass wir im Warenverkehr international völlig problemlos Schwarz-Rot-Gold einsetzen. Für Feuerwerkskörper, für Bratwürste und alles ist es überhaupt kein Problem, eine globale Marke. Im Politischen hadern wir aber noch ein bisschen damit. Und es gibt ja auch viele gute Gründe, warum man ein eher distanziertes Verhältnis zu Schwarz-Rot-Gold haben könnte. Denken Sie daran, wenn Sie in der DDR aufgewachsen sind und gezwungen wurden, Ihr Haus bei jeder Wahl zu beflaggen. Oder wenn Sie dieses propagandistische Übermaß in der DDR erlebt haben, dann reagieren Sie anders darauf. Andererseits können Sie aber auch als Bürgerrechtler 1989 mit Schwarz-Rot-Gold auf die Straße gegangen sein, nachdem sie das Staatswappen der DDR herausgeschnitten haben. Und dann haben sie wiederum ein anderes Verhältnis zu Schwarz-Rot-Gold. Ich möchte nur einladen dazu, dass wir solche Vorbehalte und das Gefühl von einer Distanziertheit, wie wir es, glaube ich, sehr kultiviert haben in der alten Bundesrepublik, dass wir die überdenken sollten angesichts der aktuellen politischen Lage.
Und die größte Deutschlandfahne, die ich kenne, die weht direkt vor dem Deutschen Bundestag. Also es gibt ja einige, die drauf wehen, aber die ganz große steht davor, die ist 60 Quadratmeter groß. Was hat die für eine Geschichte?
Das ist die Flagge der Einheit, die genau genommen keine Flagge im Sinne der Flaggenordnung ist, sondern ein Denkmal und die auch nicht auf Halbmast gesetzt wird. Und die erinnert uns täglich an das Glück der deutschen Wiedervereinigung, weil sie erstmalig gehisst wurde in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990.
Flagge zeigen, warum wir gerade jetzt Schwarz-Rot-Gold brauchen. Quizfrage, bei welchen beiden Bundespräsidenten hat Enrico Brisser bereits als Protokollchef gedient? 0800 155 4x die 1, unsere Telefonnummer 0800 155 4x die 1 oder aber Sie versuchen es bei uns im Netz auf hr1.de.
HR1 Talk
Ministerialrat Dr. Enrico Brisser ist unser Gast heute, Protokollchef des Deutschen Bundestages, Profi in allen Fragen der korrekten Umgangsform. Sind Sie eigentlich persönlich mal irgendwo in so ein richtiges Fettnäpfchen getreten?
Aber sicher, natürlich. Das macht ja jeder.
Können Sie darüber sprechen?
Ich vergesse das immer gleich.
Okay. Wie weit geht denn Ihre Liebe zu den korrekten Umgangsformen? Darf es auch mal ein Handkuss sein oder wäre Ihnen das dann doch zu antiquiert?
Kommt schon vor, ist aber sehr selten geworden.
Okay. Auch darüber hat Enrico Brisser mal ein Buch geschrieben. Mehr dazu gleich. Der HR1-Fragebogen ist ein fester Bestandteil im Protokoll des HR1-Talk. Sehr beliebt bei unseren Hörern. Heute formvollendet ausgefüllt von Enrico Brisser. Mein schönstes Privileg als Protokollchef ist,
Dinge wirklich gestalten zu können.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ein halbes Pfund Butter kostet 2,50 Euro, wenn es eine Bio-Butter ist.
Zuletzt geklaut habe ich.
Kann ich nicht zu sagen.
Kinder.
Sind wunderbar.
Mein Lieblingsessen.
Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Mein Lieblingsessen. Eines meiner Lieblingsessen. Wahrscheinlich Rostbeef mit Kartoffelgratin und Feldsalat.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass man sie täglich leben muss und sie nicht für selbstverständlich nehmen darf.
Elisabeth II.
Eine großartige Regentin.
Sie haben auch Ihren Staatsbesuch vorbereitet, mehrere sogar, oder?
Ich war sogar dort, ja.
Haben Sie sie persönlich erlebt?
Ja.
Ihr die Hand geschüttelt?
Ja.
Oh ja. War das eine große Ehre für Sie?
Ja.
Gut. Gendern, finde ich.
Die Diskussion um Gendern finde ich überbewertet. Ich kann dem in der vorgeschlagenen Form nicht so viel abgewinnen.
Bereut habe ich.
Einiges.
Peinlich war mir zuletzt.
Fällt mir nichts ein.
Der Glaube.
Ist für mich persönlich wichtig.
Ich habe Angst vor.
Großen Unglücksfällen.
Treue.
Ist wichtig.
In meinem Bücherregal unten rechts steht.
In welchem?
Wie viele Bücherregale haben Sie?
Schwierig. Unten rechts, also ganz erstes Bücherregal unten rechts, lateinisches Wörterbuch.
Das Girl from Ipanema ist für mich.
Ein Song aus der guten alten Zeit.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Enrico Brisser. Vielen Dank. Und das Girl from Ipanema ist nämlich sein nächster Wunsch. Was verbinden Sie damit?
Beschwingte Tänze in meiner Heidelberger Jugend.
Wir hören das brasilianische Original von Antonio Carlos Rubin und Vinicio de Moraes. Das meistgespielte Radiolied nach Yesterday weltweit. Walking and when she passes goes ah. When she walks she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes each one she passes goes ah. Die perfekte Umgangsform ist sein Beruf, aber offensichtlich mehr als das. Nicht nur bei Staatsbesuchen ist Benimm gefragt, auch bei privaten Feiern und Familienfesten. Deshalb hat Enrico Brisser mal ein Nachschlagewerk dazu veröffentlicht, auf dem Parkett ein Handbuch für weltläufiges Benehmen. Kommt es häufiger vor, dass man Sie in solchen Sachen um Rat fragt, nach dem Motto, du kennst dich doch aus?
Ja, das war ja ein bisschen die Vorgeschichte des Buches. Ich hatte überhaupt gar keine Absicht, so ein Buch zu schreiben. Das ist dann tatsächlich über die Jahre, insbesondere in der Zeit im Schloss Bellevue, so als Idee entstanden, weil ich so oft gefragt wurde, im Übrigen auch zu Dingen, die ich persönlich eher für selbstverständlich gehalten habe. Und dann merkte ich, nee, so selbstverständlich ist das gar nicht. Und versuch mal eine Handreichung zu schreiben, die zur autonomen Entscheidung motiviert, auf eine humorvolle Art und Weise und die nicht anfängt, Regeln aufzustellen mit der Bitte um geflissentliche Beachtung.
Was sind denn so die typischen Fragen, wo die Leute unsicher werden?
Ganz häufig werden Fragen zur Vorstellung und Bekanntmachung gestellt, auch zur Kleidung, im Übrigen auch zum Essen und zum Verhalten bei Tisch und zu Geschenken, zu Blumen. Also man glaubt es gar nicht. Also es ist ein bunter Strauß.
Was ist ein bunter Strauß? Was kann einem Blumen problematisch werden?
Da kann ich auch einem Mann einen Blumenstrauß schenken oder welche Blumen sind die richtigen oder ist das eine Blume für Trauerfälle oder bedeutet die Überreichung eines Straußes dieser Blumen gleich eine konkludente Liebeserklärung und alles Mögliche.
Manche denken bestimmt, sind solche Fragen überhaupt noch angesagt? Also welche emanzipierte Frau lässt sich im Restaurant die Tür aufhalten?
Ich glaube, da muss ich jetzt was Grundsätzlicheres
Bitte
zu sagen.
Bitteschön.
Es geht mir ja nicht um die kleinen Normen und Regeln, sondern es geht mir um das, was dahinter steckt an Werten, an Überzeugungen, an Gütern. Und das sind alles Dinge wie Respekt, Zurückhaltung, Rücksichtnahme, die aktueller denn je sind. Man muss ja nur ein bisschen auf Twitter unterwegs sein und dann weiß man, wovon ich rede. Dafür möchte ich eigentlich sensibilisieren, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der wir nochmal grundsätzlich die Frage beantworten sollten, wie wollen wir eigentlich miteinander zusammenleben?
Also das soll letztlich unser Zusammenleben erleichtern.
Das ist eine Form von Kitt für unsere Gesellschaft. Also die Frage, die Manieren, die Umgangsform, dieser nicht geregelte Bereich ist ganz wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft, auch für die Integration. Und zwar nicht nur der einwanderungsbezogenen Integration. Und Begriffe wie Anstand und Respekt sind, glaube ich, wirklich in ihrer Bedeutung nicht zurückgegangen, sondern eher noch gestiegen.
Und es verändert sich schneller, als man denkt. Ein Handkuss in Zeiten der Pandemie ist plötzlich ein No-Go.
Ja, der Handkuss, natürlich das Händeschütteln, das sind Details. Auch da bin ich gefragt worden, als die Pandemie kam, wie soll ich das jetzt machen? Und im Grunde genommen habe ich mich dieser Diskussion aber entzogen, weil ich dachte, man müsste erstmal über die anderen Dinge sprechen, die in der Pandemie wichtiger sind. Und jeder findet ja seinen eigenen Weg. Ob man sich dann verbeugt, um eine Begrüßung anzudeuten, also in einem asiatischen Stil, den Ellenbogen bemüht oder mit den Füßen oder sowas, da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So, aber trotzdem war es in der Tat so, dass die Pandemie eben vieles hinterfragt hat und unter anderem auch die Art und Weise, wie wir uns begegnen mit Distanz oder wie begegnet man sich an Bildschirmen.
Genau, genau. Also die Umgangsformen haben sich durch Corona tatsächlich verändert, kann man schon sagen.
Ja, die Frage ist, ob das auf Zeit ist oder ob es nicht auf Zeit ist, das wird man sehen. Aber es gab ja schon immer auch international diese Unterschiedlichkeiten und der deutsche Handschlag ist ja nicht überall so verbreitet gewesen. Und vielleicht sind in Zukunft auch Masken im Alltag in Deutschland vorhanden, so wie sie in asiatischen Ländern ja sowieso schon vorhanden waren. Und vielleicht wird man sich weniger die Hand geben, wer weiß es.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Enrico Brissa, der Mann übrigens, der damals nach der Rücktrittserklärung von Bundespräsident Wulff im Schloss Bellevue die Flügeltüren hinter ihm geschlossen hat. War das eine Situation, die Ihnen damals selber auch nahe ging?
Absolut, absolut. Und mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen.
Klar, weil Sie natürlich loyal auch heute noch gegenüber dem Präsidenten sind. Wie nah ist man als Protokollchef dem Bundespräsidenten überhaupt? Fällt da morgens auch mal ein privates Wort oder ist das immer sehr formal und distanziert?
Nein, überhaupt nicht. Aber darüber werde ich natürlich auch nicht sprechen.
Okay. Auch nicht darüber, ob es Unterschiede gab in der Arbeit mit Wulff oder Gauck?
Schon gar nicht darüber. Ich habe für viele Politiker gearbeitet und natürlich ist das Persönliche wie in jeder anderen Beziehung auch relevant und selbstverständlich ist Protokoll von Diskretion geprägt. Punkt.
Punkt. Akzeptiert. Ihr nächster Musikwunsch hat keinen Bezug zu einem ehemaligen Bundespräsidenten, will ich mal hoffen. Sympathy for the Devil. Die Rolling Stones, warum das?
Eine großartige Band. Ich bin so glücklich, dass wir noch vor einigen Jahren in Hamburg auf dem Konzert waren und war wirklich auch traurig über den Tod des Drummers und habe heute gelesen, dass sie jetzt auf einigen Konzerten die schwarze Zunge präsentieren statt der roten. Übrigens auch ein Symbol der Trauer.
Dann Sympathy for the Devil für Enrico Brissa. Enrico Brissa ist unser Gast von Hause aus Jurist und vor ein paar Jahren hat er eine sehr interessante These veröffentlicht. Franz Josef Strauß, der legendäre bayerische Ministerpräsident, konservativer Haudegen, soll während des Zweiten Weltkrieges ein Informant des US-Geheimdienstes gewesen sein. Das ist spannend. Wie sind Sie denn auf diese Spur gekommen?
Dieser Strauß-Artikel 2015, der doch für ziemliche Aufmerksamkeit gesorgt hat, der war eigentlich als Thema ein Zufallsfund. Ich habe für meine Unitätigkeit, bin ich der Frage nachgegangen, ob das System der parlamentarischen Kontrolle in der Bundesrepublik ein lohnendes Ziel für das MFS der DDR gewesen ist, und habe in der Stasi-Unterlagenbehörde nach entsprechenden Unterlagen gesucht, wissend, dass der Hauptbestand der HVA-Unterlagen ja vernichtet worden ist, und bin dann zufällig auch auf 977 Seiten einer Strauß-Akte gestoßen. Die eigentliche Strauß-Akte ist verschollen. Da gibt es in der Presse Mutmaßungen, sie sei in der Zeit des Umbruchs von westdeutschen Nachrichtendiensten gekauft und vernichtet worden. Die eigentliche Strauß-Akte gibt es nicht mehr, aber es gibt eben noch diese Unterlagen. Und da bin ich auf einen Vermerk gestoßen, der mich nicht mehr losgelassen hat. Und ich glaube, aus dem Jahr 1970 war das ein Vermerk, der die Möglichkeit offen lässt, dass Strauß für den OSS gearbeitet haben könnte, indem er bei einem Grenzdurchgang in die Schweiz Unterlagen über die Luftverteidigung, insbesondere auch von Würzburg, dem OSS übergeben habe. Also dieses Dokument ist ja selbst erstmal eine historische Tatsache. Ob das stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Wissen wir im Übrigen auch heute nicht und habe ich auch nie behauptet. Interessanterweise habe ich den gleichen Vorgang auch im Archiv des Bundesnachrichtendienstes gefunden. Also tatsächlich hatte der BND diesen Sachverhalt sogar vor der Stasi, wenn ich das richtig erinnere.
Also das heißt, es gibt zwei Quellen, wie man so
ja,
schön sagt.
Ja, aber trotzdem ist ja möglich, dass beide Quellen auf einer falschen Quelle, zum Beispiel des sowjetischen Nachrichtendienstes, beruhen. Und das wird man erst klären können, wenn man die Akten in Moskau einsehen kann. Und das ist mir damals nicht gelungen. Ist also sehr gut möglich, dass es sich um einen Vorgang der Desinformation handelt. Dafür gibt es Hinweise. Aber es ist auch möglich, dass es anders war, und was ich auch nachweisen konnte, dass eine ganz enge Vertrauensperson von Strauß, die auch Patenschaftsverhältnis mit den Kindern stand und in dem Lockheed-Skandal eine wichtige Rolle hatte, ein BND-Informant war, und aus den Akten des Bundesnachrichtendienstes selbst ergibt sich auch, dass Strauß als Ministerpräsident zweimal mit dem damaligen BND-Präsidenten Kinkel über diesen Sachverhalt gesprochen hat. Mhm. Das wissen wir. Wir wissen nur nicht, was sie besprochen haben.
Das ist ja spannend. Also es ist nicht bewiesen, ob da was dran ist, aber allein die Frage, warum setzt so jemand das in die Welt und welche Absicht hatte er dabei, das ist ja schon spannend. Also wollte man Verunsicherung schaffen, wenn es eine Lüge ist? Oder
also Desinformation gehört ja zum nachrichtendienstlichen Geschäft. Ist. Also das würde mich jetzt überhaupt gar nicht wundern, wenn entweder einer der sowjetischen Nachrichtendienste oder die Stasi Desinformation betrieben hätten. Wir wissen einfach vieles nicht. Wir wissen bis heute auch nicht genau, was die Motivation des Milliardenkredits 83 war, der von Strauß eingefädelt wurde und die DDR vom Staatsbankrott bewahrt hat.
Aber wurde er vielleicht erpresst?
Wurde, hätte, könnte.
Was spornt Sie an, solche Recherchen zu machen?
Das ist nur das reine Interesse. Also das mehr ist es nicht. Das reine Interesse, Erkenntnisgewinn. Aber das ist ja auch was Positives in der Wissenschaft.
Enrico Brisser in hr1. Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet und danach sind wir vielleicht so klug als wie zuvor. Die Regierungsbildung könnte ja vielleicht bei dieser Konstellation sogar schwierig sein. Nichts läge uns ferner, als jetzt eine Wahlempfehlung zu geben, außer die Empfehlung, wählen zu gehen. Enrico Brisser, was sagen Sie Leuten, denen das egal ist oder weil sie glauben, auch meine Stimme bringt ja eh nichts?
Dass wir die Demokratie nicht für selbstverständlich nehmen sollen und dass es leider so ist, dass viele Leute, die keine Freiheit und keine Demokratie haben, alles dafür geben, dass dieser Zustand sich ändert. Und wenn man Wahlrechte hat, gibt es bei manchen Leuten vielleicht eben nicht mehr die Motivation. Und das kann man einfach nur im Gespräch ansprechen und Leute motivieren, geht wählen, die Kinder dazu zu erziehen, sich auf die Wahl vorzubereiten und dann auch wählen zu gehen.
Dies wäre auch ein Tag, wo man die schwarz-rot-goldene Fahne vor dem Haus hissen könnte.
Selbstverständlich.
Wird sich an Ihrem Job was ändern nach der Wahl im Deutschen Bundestag als Protokollchef?
es ändert sich ja immer alles. Also die Spree wird dann nicht mehr so aussehen wie heute. Ich weiß es nicht.
Und die Möglichkeit, dass er riesengroß wird, weil ganz viele neue Ausgleichsmandate dazukommen, aber man gar nicht mehr weiß, wohin die Leute setzen, die gibt es auch.
Das wird ja seit Jahren diskutiert. Das ist, glaube ich, ein Szenario, was man nicht von der Hand weisen kann.
Viele Politiker werden abtreten. Angela Merkel tritt nicht wieder an nach 30 Jahren im Deutschen Bundestag. Gibt es Ideen, wie sich der Deutsche Bundestag von Angela Merkel verabschieden wird?
Dazu kann ich nichts sagen.
Enrico Brisser, herzlichen Dank für den Besuch im HR1 Talk. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast, wenn er denn möchte, eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Einigkeit, Recht und Freiheit.
In diesem Sinne, wir wünschen Ihnen einen schönen Wahlsonntag. Machen Sie was draus. Mein Name ist Uwe Berndt und herzlichen Dank für Ihren Besuch, Herr Brisser.
Ich danke Ihnen. Danke, Herr Berndt.
HR1, genau meins.